Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist der Kabarettist und Physiker Vince Ebert. Während andere in ihrer Lebensmitte sagen, ich muss jetzt endlich mal entschleunigen, hat er sich für den umgekehrten Weg entschieden. Er hat gesagt, ich verkaufe hier alles, ich ziehe ein Jahr in die Stadt, die niemals schläft, nach New York. Broadway statt Jakobsweg heißt folgerichtig jetzt auch der Titel seines neuen Buchs. Herzlich willkommen in Leute, Vince Ebert, hallo.
Guten Morgen, ich freue mich.
Herr Ebert, Sie waren vor Ihrem Entschluss nach New York zu gehen in Deutschland ausgesprochen erfolgreich. Ihre Kabarettprogramme liefen super, Ihre Bücher waren Bestseller. Die Premiere Ihres letzten Programmes fand in der ausverkauften Jahrhunderthalle in Frankfurt statt. Wie viel Midlife-Crisis hat in dem Entschluss, ich verkaufe jetzt hier alles und gehe nach New York, gesteckt?
Naja, also mir macht ja mein Beruf nach wie vor Spaß. Also auf der Bühne zu stehen, ist es im Grunde genommen ist ein bezahltes Hobby. Aber das wissen Sie ja selbst, wenn Sie 20, 25 Jahre dasselbe machen, dann wird selbst das Aufregendste irgendwann mal zur Routine. Und deswegen habe ich vor 2 Jahren zu meiner Frau gesagt, lass uns mal irgendwas anderes machen. Wir haben keine Kinder, wir können es uns leisten. Und dann habe ich gesagt, die englische Sprache hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich spiele seit einigen Jahren sowieso auf Englisch, weil ich auch ganz viele Vorträge für Unternehmen mache. Und habe ich gesagt, komm, wir machen einfach das mal. Wir gehen da ein Jahr rüber. Ich versuche einfach mal, mich da in den Clubs zu schlagen und sehen, was dabei rauskommt.
Und Ihre Frau hat gleich gesagt, super Schatz, wir verkaufen das Haus und gehen.
Also dass ich das Haus verkauft habe, das nimmt es mir heute noch übel, weil wir haben in Frankfurt wirklich sehr, sehr schön gewohnt. Nein, aber die ist sowieso ein riesen New York-Fan. Sie war eigentlich der Anlass, dass sie mir Spaß an New York oder an Amerika gemacht hat, wie wir zusammengekommen sind. Wir haben unsere Flitterwochen in New York verbracht. Und die war total begeistert. Die hat gesagt, lass uns das machen, super, finde ich klasse. Also insofern hat alles bisher gut gelaufen. Mein Vater hat zwar gesagt, ihr kommt als geschiedene Leute wieder.
Ihr Vater ist aus dem Odenwald, muss man sagen. Sie stammen aus Amorbach und betonen auch immer, dass Sie in einer sehr konservativen und bodenständigen Familie aufgewachsen sind.
Genau, also der hat schon gedacht, um Gottes Willen, ob das gut geht, weil wir haben ja da irgendwie auf engstem Raum gelebt. Aber wir sind noch zusammen und wir sind noch glücklich. Also das vorneweg.
Ihr Vater war ja schon Schlimmes gewohnt. Sie haben ja mal als Physiker erfolgreich in der Unternehmensberatung gearbeitet und viel Geld verdient, bevor Sie gesagt haben, ich gehe auf die Kabarettbühne. Von daher war er, ja.
Ja, die sind mittlerweile einiges gewohnt, meine Eltern. Also.
Wieso wollten Sie ausgerechnet nach New York? Was macht für Sie die Faszination dieser Stadt aus?
Also erstmal ist es natürlich für mich eine der spannendsten Städte der Welt, weil natürlich so viel Kulturen aufeinander prallen, so viel Leben da ist. Es ist natürlich die Stadt, wenn Sie Kultur wollen, wenn Sie Theatervorstellungen wollen, wenn Sie denn kleine Bühnen möchten. Das zum einen und zum anderen ist es natürlich für einen Comedian die härteste Stadt überhaupt. Und dann habe ich mir gesagt, bevor ich jetzt irgendwie nach Wuppertal gehe oder nach irgendwo ich versuche gleich an die Spitze zu gehen und mich da zu schlagen mit den Besten der Besten. Und das war so meine Motivation.
Herr Ebert, wie leicht bekommt man eine Green Card, wenn man sagt, ich will ein Jahr lang als Comedian in New York arbeiten?
Also Green Card habe ich nicht versucht, aber ich habe versucht, ein Visum zu bekommen, ein Künstlervisum, ein O-1-Künstlervisum. Das hat ein Dreivierteljahr Vorlauf gebraucht. Und das ist ein Irrsinn, man muss das wirklich wollen. Man braucht so einen Immigration Lawyer, also einen Immigrationsanwalt, der den ganzen Schriftkram macht. Das ist wahnsinnig teuer. Und das Problem ist, wenn Sie darüber gehen, ich habe das so gedacht, American Dream, ich gehe darüber mit ein bisschen Geld und versuche irgendwie dann aufzutreten. Und dann sagen die, nee, du kriegst das Visum erst, wenn du im Voraus einen bereits fertigen Tourplan den Behörden gibst. Und dann sage ich, ja, aber ich habe doch noch gar keine Green Card oder kein Visum. Wie kann ich denn einen Tourplan? Ja, aber das musst du machen. Und dann muss man eben, dann habe ich also wochenlang Veranstalter in Amerika abtelefoniert und habe denen gesagt, also wenn ich dann mein Visum bekäme, könntet ihr mich dann auftreten lassen und könntet ihr mir dann auch was schreiben, dass ihr mich auftreten lassen würdet. So, also so. Und über so viele Tricks bin ich dann irgendwie auf sowas wie einen Tourplan gekommen und dann ist dieser ganze Vorgang dann ins Laufen gekommen. Also es ist irre.
Es klingt nach einem bürokratischen Albtraum.
Vollkommen, vollkommen. Und es ist natürlich wahnsinnig teuer und es ist wahnsinnig aufwendig. Und ich habe wirklich eine Woche vor Abreise, wussten wir tatsächlich noch nicht, ob das klappt. Wir haben wirklich 3 Tage vorher, habe ich dieses Visum erst bekommen.
Nächstes Problem, Wohnungssuche in New York. Natürlich auch nicht ganz einfach. Sie hatten erstmal für 3 Wochen so ein Apartment gebucht und haben gedacht, ach, dann gucke ich ganz entspannt, wenn ich dort bin, vor Ort. Wie schwer oder leicht war es dann tatsächlich, eine bezahlbare Wohnung zu finden?
Also eine bezahlbare Wohnung ist unmöglich. Also wir haben zum Schluss dann in der Lower East Side gewohnt, in einer wirklich netten Wohnung, 30 Quadratmeter und $3,000 im Monat. Das ist
zu zweit, 30 Quadratmeter, 3.000 Dollar.
Genau, dafür bekommen Sie im Odenwald ein ganzes Dorf. Ja. Oder in Zürich einen Tiefgaragenplatz. Also das sind so. Ja, und es ist wirklich wahnsinnig schwer, weil wenn Sie da bei einem Vermieter anrufen, dann wollen die oft irgendwelche Empfehlungsschreiben. Ja, irgendwie teilweise 9, 10 verschiedene Empfehlungsschreiben. Zu diesem Zeitpunkt kannten wir in New York gerade mal 5 Leute. Und wir sind dann irgendwie durch einen Bekannten von einem Freund, der mit einem Arbeitskollegen dann zusammengewohnt hat, sind wir irgendwie über Beziehungen an einen Hausbesitzer gekommen und haben den dann bekniet. Und der hat uns dann tatsächlich eine Wohnung vermietet. Also das war schon, auch das war eine Odyssee, ja.
Nächstes Problem, die Überweisung der Miete funktioniert nicht wie hier in Deutschland, sondern die Vermieter nehmen nur Schecks. Warum das denn?
Also wir denken immer, unser Bankensystem ist vorsintflutlich, aber Amerika ist nochmal ein ganz anderes Ding. Also es geht wahnsinnig viel über Schecks. Also sie müssen wirklich einen Scheck einzahlen. Keine Ahnung, weil die sagen, Wire Transfer, also ist total unsicher. Aber ein Scheck auszufüllen, in den Briefkasten zu werfen und den per berittenem Boten dann zu übergeben, das ist wahnsinnig sicher. Also total crazy. Aber so läuft's halt, ja.
Kreditkarte, das war Ihr nächstes Problem, womit Sie nicht gerechnet haben. Sie haben auf dem Konto Geld eingezahlt und dachten, ich kriege jetzt ganz entspannt eine Kreditkarte. Auch dem war nicht so.
Genau, also in Amerika läuft ja alles mit Kreditkarte, so in normalen Restaurants. Alles wird mit Kreditkarte bezahlt. Und in Deutschland ist es halt so, die gehen auf eine Bank und dann zahlen sie was ein und dann kriegen sie dann auch, wenn die sehen, das Konto ist gedeckt, kriegen sie eine Kreditkarte. In Amerika kriegt man eine Kreditkarte nur, wenn man Schulden macht. Aber dazu braucht man natürlich eine Kreditkarte, um Schulden zu machen. Und wenn man noch keine Schulden hat, man kriegt dann so einen Credit Score. Das ist so ein Wert, der von 300 bis 700 geht. Und je höher der Wert ist, umso kreditwürdiger sind sie. Und sie sind aber nicht deswegen kreditwürdig, weil sie viel Geld auf dem Konto haben, sondern weil sie viele Umsätze machen. Und ein Bekannter von mir, der hat sich tatsächlich beim Joggen im Central Park den Meniskus gerissen. Und er ist dann ins Krankenhaus gegangen und die Operation hat $30,000 gekostet. Und weil er eben in Deutschland versichert war, wusste er, dass seine Krankenversicherung das Geld relativ schnell überweist. Also hat er mit seiner Kreditkarte $30,000 gezahlt und bevor die das Geld abgebucht haben, hat er diese $30,000 von seiner Krankenversicherung bekommen. Aber dadurch, weil er einen irrsinnig hohen Umsatz hatte, hat sich sein Credit Score, glaube ich, um 50 Punkte erhöht. Also es ist total irre.
Also sie haben dann ganz viel gekauft und ganz viel Schulden gemacht,
um kreditwürdig zu sein. Ja, ich sage es vorneweg, wir haben tatsächlich bis zum Schluss mit unserer deutschen Kreditkarte bezahlt. Es war unmöglich.
Nachdem Sie mit viel Mühe ein Visum bekommen haben und damit die Erlaubnis, in New York aufzutreten, gibt es ja eine weitere Schwierigkeit. Comedy lebt natürlich von der Sprache. Sie haben zwar vorhin gesagt, Sie sind ab und zu schon mit Englisch aufgetreten, vor irgendwelchen Firmen oder so. Aber war denn Ihr Englisch wirklich so gut, um Stand-up-Comedy zu machen? Da muss man ja sehr spontan reagieren.
Ja, das ist also, solange ich mich an mein vorbereitetes Material gehalten habe, da lief das sogar recht gut. Und die New Yorker lieben ja schräge Sachen. Und ein deutscher Comedian, der Physik studiert hat und Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands, macht. Das fanden die sehr lustig. Aber in New Yorker Stand-Up-Clubs läuft eben ganz viel über Interaktion. Also man muss improvisieren und da wird es schwierig für mich. Und es gibt eine schöne Geschichte. Einmal habe ich gedacht, ich improvisiere jetzt total. Und dann habe ich irgendwie ein Pärchen in der ersten Reihe gefragt, how long have you been together? Also wie lange seid ihr schon zusammen? Und dann sagt er zu mir, hey dude, she's my sister. Und ich habe ihn aber nicht richtig verstanden und sie ihm gesagt, oh great, do you have children? Ich meine, bei uns im Odenwald wäre das eine normale Frage gewesen, aber...
Das war wahrscheinlich der Lacher, ne?
Ja, ich meine, auch da war es ein Lacher, aber unfreiwillig natürlich.
Was war denn das für eine Rolle, die Sie da auf der Bühne gespielt haben?
Ich habe tatsächlich den relativ autistischen deutschen Physiker gespielt.
Also Sie mussten gar nicht aus der Rolle rausschlüpfen?
Ich musste gar nicht aus der Rolle raus und habe dann halt einfach ein bisschen erzählt über Wissenschaft und habe mich dadurch halt natürlich auch abgesetzt von dieser Vielzahl von Comedians, die da auftreten, weil das kannten selbst die nicht. Also das sind also erstmal Deutsch und Comedian, das geht für die eigentlich gar nicht. Und ich habe die ersten 2 Minuten einfach Witze drüber gemacht, dass wir Deutschen eigentlich nicht lustig sind. Dann habe ich natürlich auch ein paar Witze über den Krieg gemacht, über unser Klischee und eben viel über Physik erzählt in so einem trockenen Humor. Und das fanden die tatsächlich sehr, sehr witzig. Also zu meiner großen Überraschung, muss ich sagen.
Wie anders liefen denn diese Auftritte insgesamt ab im Vergleich zu dem, wie Sie es auf deutschen Comedy-Bühnen kennen?
Also in Deutschland hat man ja Zeit. Also die Leute gehen ins Programm. Meistens spielt man 90 Minuten. Es gibt sogar Kollegen, die spielen 3,5 Stunden.
Und ja, dann tun was für ihr Geld.
Genau,
ne?
Und dann ist Pause. Ja. Aber in den New Yorker Clubs hat man in der Regel 6-7 Minuten. Und dann kommt der nächste Comedian. Und es gibt einen Host, also einen Moderator, der stellt die alle vor. Das heißt, sie haben 6 Minuten und das Publikum erwartet einfach eine wahnsinnig hohe Gagdichte. Sie können keine großen Geschichten erzählen. Sie müssen sofort in den ersten 20 Sekunden, muss der erste Lacher kommen und dann muss es Schlag auf Schlag gehen. Und da musste ich mich schon sehr umstellen. Also ich habe dann wirklich das Programm mit Hilfe von einem amerikanischen Kollegen, der auch Comedian ist, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben so ein bisschen daran gefeilt, eben nur sogenannte One-Liner rauszuhauen. Also wirklich nur Gags, 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 Gags und dann Thank you and good night. So.
Aber Sie hatten ja dann auch Programme, wo Sie alleine aufgetreten sind und mussten da feststellen, mit Zugaben haben es die Amerikaner nicht.
Genau.
So.
Also ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, dass ich durch die amerikanische oder durch die deutsche Botschaft sehr, sehr schnell, die sind auf mich aufmerksam geworden und haben gesagt, Mensch, du redest sehr, sehr viel in deinem normalen Abendprogramm, also in deinem Stundenprogramm, über die Unterschiede zwischen Deutschen und Amerikanern. Und dann versuchen wir für dich Veranstaltungen zu organisieren. Und ich habe dann tatsächlich im Kennedy Center in Washington D.C. unter anderem gespielt, vor ausverkauftem Haus. Und das lief auch wahnsinnig gut. Und dann macht man dann halt seinen letzten Gag und geht von der Bühne und versteckt sich dann hinter dem Vorhang, wie das in Deutschland so üblich ist, kommt dann irgendwie wieder raus, weil man halt denkt, die Leute erwarten jetzt Zugaben.
Klar.
Ja, und amerikanische Comedians spielen aber keine Zugaben, selbst die Superstars nicht. Und das wusste ich eben nicht. Und ich bin dann halt nach meinem letzten Satz von der Bühne, bin wieder hoch, wollte meine Zugabe spielen und der Saal war komplett leer.
Haben Sie die noch gespielt, die Zugabe?
Ich habe natürlich für den Techniker die letzte Zugabe gespielt und auch die lief wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben ja gesagt, die Amerikaner konnten über ihre Art von Humor durchaus lachen. Würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass die Amerikaner eine andere Art von Humor haben als die Deutschen?
Ein bisschen schon. Also ich habe eine Menge gelernt, weil Amerikaner, selbst wenn sie über politische oder gesellschaftspolitische Sachen auf der Bühne Witze machen, immer aus einer persönlichen Perspektive rauskommen. immer eine persönliche Geschichte erzählen. Was hat das persönlich mit mir zu tun? Und dadurch entsteht natürlich mit dem Publikum sofort eine ganz große emotionale Nähe. Und da habe ich viel gelernt, weil ich habe ja meine Programme vorher in Deutschland waren schon immer so ein bisschen so eine Art dozierendes, lustiges Physik-Kabarett. Und das jetzige Programm, das ich gerade spiele, das ist wieder aus einer persönlichen Perspektive. Ich rede auch viel über Wissenschaft im neuen Programm, aber ich mache das mehr aus einer persönlichen Perspektive raus. Was hat das mit mir zu tun? Warum ist mir das wichtig? Und das habe ich tatsächlich in Amerika gelernt.
Was ist mit Political Correctness? Was geht hier, was in den USA nicht ging und umgekehrt?
Also Amerika ist wahnsinnig politisch korrekt, wenn es alles, was einen sexuellen Kontext hat, ist ganz, ganz Hochrisikogebiet. Und zwar wirklich die harmlosesten Sachen. Also wer mich kennt, der weiß, I'm a clean comedian, sagt man. Also ich bin ein clean, also ich rede nichts, ich mache keine Zoten über Sexualität. Aber ich habe natürlich ein paar lustige Geschichten drin. Ich habe zum Beispiel einen Gag drin, drehen sich auf der Südhalbkugel die Stripperinnen an der Stange anders herum als auf der Nordhalbkugel. So, und diesen Gag mache ich auch in Amerika. Und dann, wenn ich für Firmen, ich habe auch für ein paar Firmen und für ein paar Stiftungen Vorträge gehalten. Und dann rufen die tatsächlich 3 Tage vorher an und sagen, also Herr Ebert, wir haben da in Ihren YouTube-Clips den und den Gag gehört, denn bitte streichen Sie den raus. Das geht bei unserem Publikum nicht. Also ganz, ganz hart.
Und umgekehrt? Was dürfen Sie dort sagen, was in Deutschland undenkbar wäre?
Also wenn Sie Witze über den Krieg und über die Nazizeit machen, lachen sich Amerikaner wahnsinnig tot. Ich mache diesen, einer meiner Einstiegsgags in Amerika war, dass ich gesagt habe, dass vor 120, 130 Jahren die Sprache der Wissenschaft nicht Englisch, sondern Deutsch war. Also vor 120 Jahren wurde jedes internationale Fachbuch zuallererst auf Deutsch verfasst. Und dann mache ich diesen Gag. Und wenn wir es vor 80 Jahren eben nicht verschissen hätten, dann hätte ich hier in New York in meiner eigenen Sprache auftreten können, weil es mein eigenes Land wäre. So. Amerikaner lachen sich da tot. Auch ganz viele Juden, die im Publikum waren und unter den Comedians, gerade die lachen sich am meisten tot. Das ist ein Gag, der in Deutschland fast nicht funktioniert, weil da guckt man sich immer um und sagt, da kann man doch keine Scherze drüber machen. Also da sind wir Deutschen sehr, sehr empfindlich.
Mussten Sie sich selber überwinden, um solche Witze zum Beispiel zu machen?
Also am Anfang hat mich das schon, weil amerikanische oder die New Yorker Stand-Up-Szene ist sehr jüdisch geprägt. Ganz viele Theater sind in jüdischer Hand. Und dadurch wird man natürlich permanent mit diesen Leuten konfrontiert. Und wenn die hören, man ist Deutscher, dann machen die natürlich ihre Witze drüber. Und teilweise richtig derbe Witze.
Beispiel?
Ich hatte, als ich einen jüdischstämmigen Comedian kennengelernt habe, wollten wir uns unsere Telefonnummern austauschen, aber hatten beide unsere Handys vergessen. Und dann hat er zu mir gesagt, dann lass es uns auf die alte Art machen und schreib mir deine Telefonnummer auf den Unterarm im Kuli. Das ist doch das, was ihr Deutschen gut könnt. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Und dann hat er sich natürlich totgelacht. Und mit der Zeit lernt man, dass in Amerika und in New York jeder über seine eigene Kultur Witze macht. Und man macht auch über die Kultur des anderen Witze, ohne so eine große Barriere zu haben. Und das hat mich schon auch irgendwie fasziniert, dass man da so ein bisschen spielerischer damit umgeht.
Herr Ebert, lassen Sie uns mal über ein paar weitere Besonderheiten sprechen, die Ihnen in Ihrer Zeit in New York aufgefallen sind. Sie sagen, die Mentalitätsunterschiede zwischen Deutschen und Amerikanern lassen sich zum Beispiel wunderbar an der Konstruktion ihrer Kloschüssel festmachen. Das müssen Sie mir mal erklären.
Also wer viel im Ausland unterwegs ist, der weiß ja, dass Toilettenschüsseln immer leicht unterschiedliche Konstruktionsprinzipien haben. Also in Frankreich zum Beispiel ist der Abfluss von der Toilettenschüssel meist ganz hinten angebracht, sodass alles ruckzuck verschwindet. So ein bisschen wie in der französischen Revolution. Ne? Kopf ab, weg damit. Rien ne va bleu. In Amerika, die amerikanische Mentalität ist da rationaler, pragmatischer. In der amerikanischen Toilettenschüssel ist der Abfluss in der Mitte angebracht und ist mit Wasser gefüllt, sodass man bei jedem größeren Geschäft sofort ein feuchtes Feedback bekommt. Und in Deutschland haben wir diese wunderschöne Erfindung des Flachspülers hergestellt. Bei einem Flachspüler, im Volksmund heißt die auch Kackrampe. Ne? Bei einem Flachspüler ist der Abfluss vorne angebracht, sodass das große Geschäft nicht sofort ins Wasser fällt. Nein, es gleitet elegant auf die eigens konstruierte Kackrampe und kommt dort in so einer Fallenpracht zum Erliegen.
Lecker.
Weil wir Deutschen eben ein Volk von Dichtern und Denkern sind. Lass uns die Sache aus allen Perspektiven betrachten, mit all unseren Sinnen genießen. Vergiss die Lösung, es ist das Problem, das zählt.
Schönes Beispiel. Sie sagen, Sie waren wirklich froh, dass Sie Ihre Frau auch dabei hatten in New York und sich nicht dort aufs Daten einlassen mussten. Denn haben Sie festgestellt, dieses Dating, wie es dort läuft, ist nicht so Ihr Ding. Warum nicht?
Genau. Also New York hat halt wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig viele Möglichkeiten und dadurch läuft die Partnersuche, ich habe das bei vielen Kollegen oder bei vielen Freunden und Bekannten, die ich da kennengelernt habe, gesehen, das läuft, das ist effizient durchgetaktet, als wenn McKinsey das Ganze strukturiert hätte, weil natürlich die Auswahl so wahnsinnig ist, man checkt sofort ab, lebt der in einer richtigen Neighborhood, ist die U-Bahn-Stadt, muss ich umsteigen, wenn ich den sehen will, also das nimmt dem Ganzen total die Romantik auch aus der Sache raus. Also das ist generell so in Amerika oder in New York vielleicht speziell, dass die Leute, weil sie eben alle ums Überleben kämpfen, weil sie alle Geld verdienen müssen, weil sie alle irgendwie, es gibt immer irgendwie was Besseres, eine Ecke weiter, dass die Leute sofort abchecken, ist der interessant für mich? Kann der mir was bieten? Und wenn die in 30, 40 Sekunden entscheiden, nee, nicht, dann drehen die sich um und gehen. Und das ist schon, also das ist nicht nur beim Dating, das ist auch so, wenn sie Business machen, ist das ganz extrem.
Und Sie sagen, wenn man dann erstmal in einer Beziehung ist, geht's ja weiter. Quasi genau ein Jahr später.
Ja, das ist genau, also das habe ich mir auch nicht vorstellen können, aber also ein Jahr später fragen den dann die Freundinnen von der Frau, did he pop the question? Also hat er die Frage gestellt? Also die Frage heißt, willst du mich heiraten? Und dann gibt's einen Ring, einen Engagement Ring, einen Verlobungsring. Und die Karatzahl des Rings ist auch ganz, ganz klar definiert. Das dreifache Monatsgehalt quasi. Also ich bin zwar Physiker, ja, und ich bin ein Zahlenmensch, aber das war selbst mir ein bisschen zu rational.
Interessant finde ich ja, dass der Mann vor allen Dingen diese Frage stellen muss, dass es noch so ganz klar geregelt ist, weil eigentlich sind die Amerikaner in der Gender-Debatte und in der Gleichberechtigungsdebatte ja ganz weit vorne.
Absolut, also das ist total widersprüchlich. Also wird gerade in New York natürlich ganz viel über Gender geredet und über Gleichberechtigung und dann aber in diesen Sachen sind sie dann total konservativ. Was für mich auch so ein bisschen die Faszination von dem Land auch ausmacht, dass das Land halt eben extrem komplex und widersprüchlich ist, was ja auch eine schöne Reibung erzeugt.
Es sind ja auch viel religiöser, die Amerikaner, interessanterweise, was genau. Man bei so einer industrialisierten Nation nicht unbedingt erwartet.
Teilweise auch wirklich in New York. Ich habe einmal das Erlebnis gehabt, mir saß in der Subway ein Typ gegenüber, der leise in sein Handy gesprochen hat und auf einmal beugt er sich zu mir rüber und meint, bist du dir sicher, dass du von Jesus Christus gerettet wirst? Und ich habe dann auf sein Handy geguckt und gemeint, ist er etwa dran?
War er's?
Er hat dann nur irritiert zur Seite geguckt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Na Ebert, Wifi vom American Dream. Dass es jeder vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen kann, ist denn tatsächlich noch übrig geblieben?
Naja, also ich schreibe es ja auch im Buch, die Daten zeigen eindeutig, wenn Sie sich angucken, wie viel Prozent der, wenn Sie unter in den 20 ärmsten Prozent des Landes geboren werden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es in die oberen 20% schaffen? Dann ist das in Amerika ganz, ganz schwer möglich, viel schwerer als zum Beispiel in Europa. Das heißt also, dieser American Dream, der vielleicht früher gegolten hat, der ist tatsächlich inzwischen ein Mythos.
Aber im Unterschied zu den Deutschen klagen die Amerikaner wahrscheinlich weniger, genau, und glauben trotzdem weiter dran, dass, genau, sie es schaffen können.
Also das ist das Interessante. Obwohl in Amerika natürlich viel, viel größere soziale Unterschiede sind, sind die Amerikaner tendenziell eher positiver. Und man merkt das tatsächlich an ganz vielen Kleinigkeiten. Es gibt ja in ganz vielen amerikanischen Restaurants diese Glückskekse. Die ist nicht nur in den chinesischen, da gibt es so einen positiven Spruch drin. Lebe jeden Tag, als ob es ein anderer wäre, oder wer sich auf die Zehen stellt, wächst über sich hinaus. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, wenn es sowas in der deutschen Gastronomie gäbe. Du brichst eine Leberkässemmel auf und findest den Spruch, greif nicht nach den Sternen, du schaffst es eh nicht. Ja. Also das sind wir Deutschen einfach.
Also da können wir uns vielleicht von den Amerikanern, ja, dann noch eine Scheibe abschneiden. Jetzt sprechen wir ja, wenn wir über Amerika sprechen, ganz oft über die gespaltene Nation. Ja. Gespalten zwischen Schwarz und Weiß, gespalten zwischen Republikanern und Demokraten. Also wie groß haben Sie diese Spaltung denn tatsächlich erlebt?
Schon sehr, sehr. Also ich bereise ja Amerika seit 11, 12 Jahren. Und in der letzten Zeit ist es schon massiv angestiegen. Gerade ich glaube gar nicht so zwischen Schwarz und Weiß, sondern tatsächlich zwischen den politischen Parteien. Also bist du Republikaner oder bist du Demokrat? Und da schenken sich beide Parteien auch nichts. Also man sagt ja immer, der Trump spaltet die Gesellschaft, das stimmt, aber die Demokraten spalten genauso. Man wirft sich gegenseitig vollkommene Idiotie an den Kopf, und das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Und das sehe ich auch auf Dauer nicht gelöst, egal wer jetzt Präsident im November wird.
Sie sagen nur, wir müssen in Deutschland aufpassen, dass wir nicht auf dieselbe Schiene kommen.
Wir sind ja auch in der gleichen Schiene. Ich sage das ja auch in meinem neuen Programm Make Science Great Again. Rede ich in den letzten 3 Minuten den Leuten wirklich ins Gewissen, dass ich sage, hey, wir müssen wieder miteinander reden, statt uns auf Facebook und Twitter gegenseitig für irre zu erklären. Das ist eine Entwicklung, die kann zu einem Bürgerkrieg führen, wenn wir nicht irgendwann mal uns hinsetzen und sagen, hey, wir als Menschen, wir haben mehr Gemeinsames als Trennendes.
Und das sehen Sie in der Corona-Krise verstärkt, diese Spaltung?
Absolut. Corona ist natürlich so ein Katalysator, wo die Leute halt einfach soziale Abstiegsängste haben, die natürlich einfach noch mehr Stress verursachen, und dadurch nimmt die Spaltung noch mehr zu. Also wir erleben das ja. Wir bezeichnen die Leute als Corona-Leugner oder als Drosten-Fan oder als linksgrün versifft oder als Rassist. Ich finde, das führt alles zu nichts. Und das, also mein Appell ist wirklich, setzt euch zusammen, guckt euch in die Augen und redet miteinander, verdammt nochmal.
Wie weit sind Sie denn mit Ihrer Karriere gekommen, bevor Corona Sie je beendet hat?
Also es war eigentlich besser, als ich gedacht habe. Ich bin tatsächlich relativ schnell in die Stand-Up-Szene reingekommen. Ich habe auch dann regelmäßig in 3, 4 relativ renommierten Clubs gespielt. Ich habe, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe Kennedy Center, Washington DC gespielt. Ich bin dann auch ein bisschen rumgereist. Ich habe dann im Silicon Valley ein paar Auftritte gehabt, in San Diego, in Boston. Also das war toll. So toll, dass man dann sich ein Leben in New York leisten kann, war es dann natürlich doch nicht.
Also man verdient einfach nicht so wahnsinnig viel Geld mit Comedy
also
in New York.
Also mit Comedy selbst verdient man in New York fast überhaupt nichts. Also da sind wir in Deutschland schon sehr, sehr verwöhnt. Ich rede jetzt über die Zeit vor Corona. Also wenn Sie in einem großen Club in New York als Headliner, das heißt, das ist der zum Schluss die letzten 20 Minuten nochmal spielt, in so einer Mixed Show. Wenn Sie da auftreten, dann kriegen Sie als Headliner $100 am Abend. Das ist also lächerlich. Das heißt, die ganzen erfolgreicheren Leute gehen entweder raus aus New York auf Tour, weil dann, wenn sie irgendwo im Mittleren Westen spielen, dann können sie sagen, I'm a well-known comedian in New York. So, aber in New York selbst, da müssen selbst die Top-Leute wirklich nebenbei noch als Uber-Fahrer arbeiten oder als Supermarktverkäufer oder als Lehrer. Und das hat auch schon ziemlich geerdet. Das hört sich jetzt fürchterlich an. Ich will natürlich mit denen nicht tauschen, aber man hat dann einfach auch mal gesehen, wie das in anderen Ländern läuft und wie sehr wir in Deutschland verwöhnt sind als Künstler, als Kabarettisten. Und deswegen, als dann Corona kam, bin ich wieder zurückgekommen und natürlich ist die Situation für die Künstlerbranche, da ist viel darüber erzählt worden, natürlich katastrophal und fürchterlich und ich will das jetzt auch gar nicht groß aufziehen, aber dadurch, dass ich in New York diese existenziellen Ängste kennengelernt habe, bin ich auch in diesem Lockdown vielleicht ein bisschen cooler damit umgegangen, weil ich sage, hey, damit schlagen sich New Yorker seit Jahrzehnten rum.
Wie viele Monate durften Sie selbst nicht auftreten oder konnten nicht auftreten?
Also ich habe meinen letzten Auftritt in New York am 8. März gehabt und bin dann am 17. März sind wir zurück nach Deutschland geflogen.
Mit einem der letzten Flieger wahrscheinlich.
Mit einem der letzten Flieger, genau. Und habe meinen allerersten Auftritt, die Vorpremiere vom neuen Programm, am 28. August gehabt. Mhm. Das heißt also die ganze Zeit nichts. Ja.
Und Sie hatten keine Existenzängste?
Na, ich bin ja so ein Sparbrötchen, also da ist mein also ich habe immer alles fleißig zurückgelegt und gut bescheiden gelebt. Also wirtschaftlich ist es jetzt nicht, brennt es mir jetzt nicht unter den Nägeln zum Glück. Aber es ist natürlich frustrierend, wenn man das, was man am meisten liebt, nicht machen kann. Oder jetzt auch selbst jetzt, wenn man vor Leuten spielt, die irgendwie im Abstand von 5 Metern sitzen, da kommt natürlich schwer Stimmung auf. Und die Bühne und die Zuschauer lieben das ja, diese dichte Atmosphäre. Und das wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang begleiten. Aber da müssen wir halt jetzt durch. Ne?
Wie viel Angst haben Sie, dass so kleine Theater, wo Kabarettisten ja auch gerne auftreten, pleite gehen?
Naja, das wird kommen. Also teilweise ist es ja schon der Fall. Da wird sich die Branche ziemlich verändern. Das fürchte ich schon sehr. Und da werden auch viele auf der Strecke bleiben.
Auf der anderen Seite sagen Sie, vielleicht bringt Corona auch sogar einen Kreativitätsschub. Inwiefern?
Also das hört sich immer so ein bisschen zynisch an, weil die Leute dann sagen, du bist ja eh gut dabei und du brauchst ja keine Sorgen zu machen. Aber ich habe es tatsächlich in New York gesehen, gerade weil die Leute ums Überleben buchstäblich kämpfen, entsteht natürlich in dieser Stadt auch so eine Kreativität und so eine Leidenschaft. Also wenn sie da auf die Bühne gehen, dann wollen sie das wirklich. Und aus dieser Not heraus entsteht natürlich auch so eine Risikobereitschaft und so eine Begeisterung für die Sache. Und das ist auch so ein bisschen mein Appell an die Leute. Die Kultur wird nicht sterben. Sie wird sich anders organisieren nach Corona in Deutschland. Aber Leute, die Lust haben, die künstlerisch tätig werden wollen, die werden immer eine Möglichkeit finden, ihre Kunst auf die Bühne zu bringen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Ebert, ich habe gesehen, dass Sie in der US-Wahlnacht in der ZDF-Expertenrunde
ja,
sitzen.
Ja, Wahnsinn. Mittlerweile bin ich Experte. Das ist ja Wahnsinn. Ja.
Können Sie mir dann mal erklären, warum es so viele Amerikaner gibt, die an Trump festhalten?
Naja, weil Trump natürlich, oder ich sag's mal anders, weil die Demokraten ihre Hausaufgaben nicht machen. Also die Demokraten betreiben im Grunde genommen Wahlkampf für die elitäre West- und Ostküste. Die reden über Gender, die reden über Klimaschutz. Das sind jetzt keine unwichtigen Themen. Aber wenn ich in Detroit bei Ford meinen Arbeitsplatz verloren habe, wenn ich sozial nicht abgesichert bin, dann interessieren mich diese Themen einfach wenig. Und Trump spricht diese Leute in einer sehr populistischen Weise natürlich an. Das kann man ihm vorwerfen. Aber man könnte den Demokraten auch vorwerfen, hey, kümmert euch eigentlich mal um die Wähler, die ihr als Idioten bezeichnet.
Jetzt hat sich Trump mit Corona infiziert. Wie es genau mit ihm gesundheitlich steht, wissen wir nicht. Es gibt da widersprüchliche Meldungen. Glauben Sie, dass diese Infektion den Wahlkampf beeinflussen kann?
Ja, auf jeden Fall. Hat sie auch schon. Also vor Corona war eigentlich jedem klar, dass Trump die Wiederwahl gewinnt. Weil die Zahlen waren gut, die Arbeitslosigkeit war niedrig. Dann durch Corona war das natürlich eine Vollkatastrophe. Dann kam Black Lives Matter, die Gewaltausbrüche. Biden hat jetzt immer noch ziemlich die Nase vorne in den Umfragen. Also das wird nochmal die nächsten Wochen die Stimmung im Land extrem durchrütteln. Und es ist ganz, ganz schwer zu sagen, wer dann letztendlich das Rennen macht.
Bolsonaro, der brasilianische Präsident, dessen Beliebtheitswerte sind ja absurderweise nach seiner Corona-Infektion zum Beispiel gestiegen.
Ja, ja, klar.
Also das kann auch in so eine Richtung gehen.
Ja, ja. Und wie gesagt, keiner kann zurzeit was sagen. Also bei damals 2016 bei den Wahlen waren ja die Umfragen auch eindeutig. Jeder hat gesagt, Frau Clinton gewinnt. Es ist anders gekommen. Also ich glaube, das Thema ist total unberechenbar.
Was ist Ihr persönlicher Tipp? Wer wird gewinnen?
Ich glaube, aber das ist halt wirklich auch eine Einschätzung. Ich denke, dass Trump gewinnen wird. Knapp, aber er wird gewinnen. Er wird seinen zweiten Term bekommen.
Tja, da kann man eigentlich wenig dazu sagen noch.
Ne? Ja, ich kommentiere das auch nicht.
Würden Sie denn persönlich dieses Jahr in den USA nochmal machen, also alles hinschmeißen und dahin gehen?
Ja, natürlich. Es war eine der besten Zeiten unseres Lebens. Wir haben so viel gelernt, wir haben so viele Erfahrungen gemacht. Und was wir beide, meine Frau und ich, sagen, ist, wir haben definitiv mehr Lust bekommen, noch mehr irgendwie irgendwo anders zu leben. Also wir könnten uns wirklich gut vorstellen, wenn dieser ganze Corona-Irrsinn mal vorbei ist, zu sagen, okay, lass uns mal ein halbes Jahr in Amsterdam leben oder in Lissabon oder weiß der Teufel, im Odenwald. Nein, war ein Scherz.
Was hat sich denn in Ihrem Leben am meisten verändert durch dieses Jahr?
Also Sie haben es ja vorhin schon erzählt, wir haben unser Haus verkauft, also wir haben praktisch die ganzen Sachen eingelagert, die wir von der Wohnung her, dieses Lager existiert immer noch. Das heißt, wir leben jetzt gerade auch in Wien auf 40 Quadratmeter in der alten Studentenwohnung meiner Frau. Also dieses Leben mit wenig und mehr Geld in Erlebnisse zu investieren und weniger Geld in Klamotten, in Status, in Sachen, das hat sich total verändert und wir sind total glücklich damit.
Macht ihr auch glücklicher, in total. Erlebnisse zu investieren, ja, statt in Klamotten. Da gibt es ja sogar Forschungsergebnisse dazu. Was sich zum Glück nicht verändert hat, Sie treten wieder auf. Endlich dürfen Sie wieder mit einem neuen Programm Make Science Great Again heute Abend in Mainz. Was ist das für ein Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen?
Ja, also ich habe ja schon ein paar Vorpremieren hinter mir und die Premiere war letzte Woche in München, eine der letzten Open-Air-Veranstaltungen. Es macht natürlich Spaß, das Programm ist lustig, es ist interessant, die Leute mögen es zum Glück. Aber es ist natürlich schon noch ein weites Stück zu gehen, weil, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, diese dichte Atmosphäre, dass die Leute dicht an dicht sitzen, dass sie nah an der Bühne sind, dass da eine ganz andere Energie entsteht. Da muss man schon ein bisschen mehr auf der Bühne ackern, um sowas wie eine leidenschaftliche Stimmung zu erzeugen, wenn die Leute in Social Distanz sitzen.
Ich bin mir sicher, Sie werden es hinkriegen. Ich
Absolut.
Wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück für
Dankeschön.
Die neuen Auftritte und habe noch ein kleines Geschenk für Sie als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich dachte, dass Sie wahrscheinlich in den Pausen zwischen dem Auftritt oder vor und nachher, wie wir alle ja auch mit Mund-Nasen-Bedeckung rumlaufen müssen, schenke ich Ihnen jetzt mal eine physikerkonforme Gesichtsmaske. Die habe ich hier. Da sind ganz viele mathematische und physikalische Formeln drauf.
Ja.
Ich hoffe, hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich die jetzt nicht nachgerechnet habe, ob
doch,
die
doch,
alles
ich
so stimmt.
Von der Weite sehe ich, es stimmt alles.
Ja. Okay,
und ich mache ja auch diesen Gag, Social Distancing war ursprünglich auch der Grund, weshalb ich Physik studiert habe.
Na, dann passt es doch wunderbar. Also diese Mund-Nasen-Maske mit physikalischen Formeln und Berechnungen geht auf jeden Fall jetzt als Dankeschön an Sie, dass Sie Zeit für die Sendung haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön, gleichfalls.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.